BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Jochen Wupser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Vormittag. Heute machen wir zusammen einen Ausflug in den Wald. Und es geht in einen ganz besonderen Wald in Unterfranken im Landkreis Haßberge, in den Universitätsforst bei Seilershausen. Der ist sowas wie die grüne Außenstelle der Uni Würzburg. Hier arbeiten Fachleute an Konzepten, wie unser Wald aussehen könnte, um auch in Zukunft ein Lebensraum voller Leben zu sein, angepasst an die Herausforderungen zum Nutzen von Pflanzen, Tieren und Menschen. Und der Mensch, der für diesen Wald verantwortlich ist, der ist mein Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Daniel Kraus vom Universitätsforstamt Seilershausen. Habe die Ehre.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir tauchen heute zusammen ein in diesen Wald, den Sie selbst als Traumwald bezeichnen. Wir gucken mal, was macht diesen Wald so traumhaft, was wird da ausprobiert, damit es auch in Zukunft was wird mit Traumwäldern in Bayern, in Deutschland und auch Wälder in aller Welt lernen wir kennen, denn Sie sind weit gereist, waren zum Beispiel in Bergwäldern in China oder in Tropenwäldern in Südamerika, also viele spannende Themen. Daniel Kraus, Leiter des Universitätsforstamts Seilershausen, ist ja noch gar nicht so lange her, dass Sie diesen Posten angetreten haben. Es war im Februar, ne? Seitdem sind Sie der neue Förster im Uniwald.
Genau.
Und zu Ihrem Amtsantritt, da hat die Uni Würzburg einen Pressetext veröffentlicht. Darin bezeichnen Sie den Wald bei Seilershausen als Schatzkästchen. Das ist ein Traumwald für Sie. Jetzt kennen Sie Wälder in ganz Bayern, in der ganzen Welt. Was macht denn gerade diesen Uniforst im Landkreis Haßberge zum Schatzkästchen?
Ja, man soll als Förster ja keine Lieblinge haben, aber natürlich hat man schon immer ein paar Baumarten, die man lieber mag als andere. Und ich war schon immer sehr laubwaldorientiert. Und es ist zwar jetzt nicht der einzige Laubwald in Bayern, der so gut mit verschiedenen Arten ausgestattet ist, aber Seilershausen ist schon ein bisschen was Besonderes in der Beziehung. Und es hat natürlich auch was mit der Historie zu tun, wie der Wald immer behandelt wurde. Und ist schon was ganz Besonderes.
Und in so einer Schatzkiste, da sind ja im besten Fall auch Kostbarkeiten drin, mit denen man vorher nicht so gerechnet hat. Überraschungen. Jetzt sind Sie ein halbes Jahr ungefähr im Amt. Inwiefern kommen da immer noch Schätze zum Vorschein, die Sie selbst überraschen, mit denen Sie nicht so gerechnet haben?
Ja gut, man stößt immer wieder mal auf Baumindividuen, die sehr besonders sind. Wir haben halt einfach eine sehr hohe Anzahl an wirklich seltenen Baumarten, die auch in Seilershausen selten sind. Also Wildapfel oder Wildbirne in richtiger Baumform, nicht nur in Strauchform. Also viele Bäume in Seilershausen, die woanders eher als Bäume zweiter Ordnung bekannt sind, sind dort einfach richtig große, mächtige Individuen.
Mhm. Und die guckt man dann an und staunt und guckt,
ja, das
wird raus, wenn man sie hier stehen lässt.
Ne? Ja, ich meine, das ist schon auch ein bisschen der Grund, warum wir so viele Exkursionen haben. Die Leute wollen sich anschauen, wie diese Bäume auch aussehen können.
Mhm. Der Begriff Schatzkästchen, den Sie da verwendet haben, der steht ja so ein bisschen in der Verkleinerungsform. Mhm. Dieses Chen, lassen Sie uns das mal größenmäßig einordnen. Wie groß oder eben wie klein ist dieser Uniwald bei Seilershausen?
Ja, ich würde sagen, wir sind eher so ein mittelgroßer Forstbetrieb, also wir haben etwa 2300 Hektar im Eigentum der Universität Würzburg und bewirtschaften nochmal etwa 1200 Hektar umliegende Kommunen und Waldkörperschaften mit, sodass wir etwa auf 3500 Hektar kommen. Im Vergleich, ein durchschnittlicher Staatswaldbetrieb sind etwa um die 16.000 Hektar.
Also
du ja hörst kleiner.
Und Sie waren ja vorm Wechsel an die Uni Würzburg bei den Staatsforsten. Ne? Mhm. Da waren Sie verantwortlich für den Forstbetrieb Nordhalben, das ist in Oberfranken. Und der ist ja schon ein wenig größer. War das jetzt so ein Wechsel? Ich nenne es mal nach dem Motto kleiner, aber feiner. Trifft das zu?
Naja, also ich war nicht unglücklich bei den Staatsforsten. Ein toller Arbeitgeber, es war auch ein spannendes Umfeld, tolles Team gehabt, durchaus viel größer. Aber ich bin halt nun mal aus der Laubwaldecke und wohne da noch und deswegen war mir der Arbeitsweg auch einfach schon immer sehr weit. Also man kann vieles auch vom Auto aus erledigen, aber es ist auch viel vertane Zeit auf der Autobahn. Und insofern bin ich jetzt froh, dass ich direkt vor der Haustür arbeiten kann. Es hat Vor- und Nachteile, kleiner zu arbeiten. Also ich bin jetzt mehr flächenpräsent, bin mehr draußen, kleineres Team. Allerdings ist natürlich auch das Risiko, wenn so ein Team nicht passt, das schlägt sich natürlich bei einer kleineren Truppe viel, viel schlimmer aus, aber das Glück habe ich, dass die Truppe wirklich super passt.
Ah, schön.
Ja. Tolles Team.
Und Sie haben eben die Möglichkeit, auch noch draußen im Wald mehr unterwegs zu sein und nicht nur Schreibtischtäter zu werden.
Genau. Ja, also ich meine, in Nordhalben habe ich sozusagen von dem eigentlichen Waldbaulichen, was man so eigentlich gerne als Förster macht, kaum was umsetzen können. Wir haben da halt die großen Käferflächen verwaltet, ja, und das logistisch gelöst, dass die Fichten rechtzeitig abtransportiert werden, um den Käfer...
Die der Borkenkäfer niedergemetzelt hat, sozusagen. Mhm. Ja. Ja. Nochmal zum Begriff Schatzkästchen. Einmal muss ich noch drauf rumreiten. Mhm. Schätze sind ja umso wertvoller, wenn sie selten sind, also rar und besonders. Wenn man jetzt mal so den Blick ein bisschen weitet auf andere Waldgebiete in Bayern, inwiefern ist der Wald bei Seilershausen eine Seltenheit als Universitätsforst?
Na gut, ich meine, die Rechtsform können wir vielleicht auch mit dem Stiftungswald vergleichen. Also die hängt sehr stark mit der Zweitgründung der Uni Würzburg zusammen. Bei der Erstgründung, die etwa 100 Jahre vorher war, hat man nämlich eine wichtige Sache vergessen. Man muss nämlich dafür sorgen, dass die Professoren ein Gehalt bekommen. Mhm. Und nach etwa 10 Jahren war die erste Uni pleite.
Okay, ja.
Und dann hat man eben, also die Julius Echter hat bei der Zweitgründung 1582 die Uni dann auch umfassend mit Ländereien ausgestattet und unter anderem eben auch den Wald. Und zwar waren das natürlich ehemalige Kirchenbesitztümer, vorwiegend die Wälder des damaligen Klosters Maria Burghausen und etliche landwirtschaftliche Flächen. Später kam dann durch Landtausch noch das säkularisierte Eigentum des Klosters Teres dazu. Das war etwa 1806. Es gab dann eben, der freiwillige Landtausch war dann damals mit dem Königreich Bayern, weil sehr viel Splitterbesitz ursprünglich der Uni zugeordnet war, also ganz Unterfranken. Und da sind wir heute sehr froh, dass ich wegen 20 Hektar Wald nicht bis in die Rhön fahren muss. Aber man sagt, dass damals die Uni vom Staat, also vom Königreich Bayern, übervorteilt wurde und die wertvolleren Flächen damals weggekommen sind. Aber unterm Strich sind wir jetzt gar nicht ganz froh, wie der Wald arrondiert ist.
Also wir reden über das 16. Jahrhundert, über einen Fürstbischof Julius Echter, der gemerkt hat, naja, hoppla, wir müssen auch ein bisschen was einbringen, ein bisschen Ertrag bringen. Wie stolz ist die Uni Würzburg auf ihren Forst?
Also ich würde sagen, die sind sehr geschichtsbewusst und sind sehr stolz drauf. Ich meine, damals, ich glaube, bis tief ins 19. Jahrhundert war tatsächlich der Uniwald einer der wichtigsten Einnahmequellen für die Uni. Ich würde sagen, heute können wir noch etwa 1,5 Professoren finanzieren. Bei 5.000 Mitarbeitern ist natürlich unser Beitrag nicht mehr so wichtig.
Aber es ist schon auch immer noch ein Zweck dieses Uniwalds, dass er eben wirtschaftlich arbeitet, dass was reinkommt.
Wir sollen wirtschaftlich arbeiten. Also die Uni ist da sicherlich nicht auf unseren Beitrag angewiesen, aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn man mal auch 30.000 Euro vielleicht in einen Kindergarten stecken kann, der der Uni gehört. Ja. Mhm. Und wir erwirtschaften durchaus einen ganz guten Beitrag. Wir sind ein bisschen breit aufgestellt, also nicht nur aus der Holzwirtschaft. Wir haben auch andere Einnahmequellen und das ist natürlich schon willkommen.
Jetzt ist es ein Zweck. Wie würden Sie denn den Hauptzweck von dem Universitätsforst beschreiben? Worum geht es da?
Es ist schon noch einfach, es soll ein Wirtschaftswald sein. Mhm. Also es war auch nie angedacht, dass das ein Forschungswald ist. Mhm. Allerdings haben wir natürlich in den letzten Jahren immer wieder oder immer vermehrt auch Forschungsprojekte laufen, weil natürlich die Uni irgendwann gemerkt hat, das ist doch eine tolle Fläche. Wobei man sagen muss, dass Haßfurt natürlich nicht vor der Haustür liegt. Ja, also man fährt da durchaus ein bisschen hin.
Schon so eine Außenstelle.
Das ist schon so, ja. Aber auch gerade aus den Feldern Geografie und Biologie sind natürlich bei uns schon interessante Forschungsobjekte
vorhanden. Und über einige Forschungsprojekte, die da laufen, werden wir ja auch noch reden im Verlauf unserer Sendung. Wenn ich jetzt als Besucher da in diesen Uniforst rein will, als Wanderer oder meinetwegen will ich Pilze sammeln oder so. Mhm. Darf ich das oder ist das so eine Art Sperrgebiet,
Naturschutzgebiet? Nein, das ist ganz normal, das freie Betretungsrecht, wie in jedem Wald in Bayern. Mhm. Also wir haben durchaus viele Wanderwege, vielleicht nicht ganz so attraktiv beschildert wie im Staatswald, aber man kann bei uns durchaus seine Freizeit ganz gut und sinnvoll verbringen.
Aber merke ich das, wenn ich da reingehe, ich bin jetzt im Uniforst?
Nein, das wissen Sie nicht. Stehen auch keine Schilder.
Ja. Welchen Stellenwert hat denn der Uniwald von Seilershausen so überregional? Ist der bekannt bei Forstleuten?
Ich würde sagen schon, ja. Also so die meisten Leute, als sie erfahren haben, dass ich die Stelle als Nachfolger vom Hans Stark antrete, die haben schon gesagt, so toll, das ist eine gute Entscheidung. Mhm. Ich denke auch, also bundesweit ist der Wald sicher bekannt. Und wir hatten jetzt auch gerade in den letzten Wochen Exkursionen aus der Schweiz und aus Brasilien. Das Interesse an dem Wald ist schon recht hoch.
Mhm. Den Hans Stark haben Sie gerade angesprochen, das war Ihr Vorgänger oder ist Ihr Vorgänger, eine prägende Figur in der Region für diesen Wald, aber glaube ich mehr als 20 Jahre in diesem Amt. Mhm. Was hat er Ihnen für einen Wald hinterlassen?
Ja, also einfach ein Wald in einem Top-Zustand. Ja. Also der hat waldbaulich nichts anbrennen lassen, würde ich sagen. Also ich kriege einfach Wälder übergeben, die sehr gut gepflegt sind. Man kann natürlich immer jammern, ja, und sagen, da war man nicht genug dran, aber im Vergleich zu vielen anderen, wir schaffen das ja oft gar nicht, so regelmäßig im Wald einzugreifen, wie wir das eigentlich müssten, um gerade diese Baumartenvielfalt zu erhalten. Aber das ist schon echt ein richtig hohes Niveau, das man so nicht überall findet.
Und wie fühlt sich's an, in seinen Fußstapfen zu stapfen?
Ja, ich fühle mich sehr wohl.
Er ist verantwortlich für einen ganz besonderen Wald in Bayern, Daniel Kraus. Er leitet das Universitätsforstamt in Seilershausen. Und Herr Kraus, mich würde jetzt mal interessieren, inwiefern Ihr Weg in dieses Amt, vielleicht auch der Weg in den Wald, vorgezeichnet waren in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend. Welche Rolle hat denn der Wald gespielt bei Ihnen in der Familie, für Sie als Heranwachsender?
Ja, gut, das ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich, der war schon immer sehr präsent. Also gerade mein Vater war immer ein großer Waldläufer, dem war das immer ganz, ist auch heute noch so, ja, dass ihm ganz wichtig ist, dass er mit den Jahreszeiten draußen unterwegs ist in der Landschaft und alle möglichen Dinge erntet. Das ist halt ein geborener Sammler, vor allem das Pilze sammeln, aber auch Feldsalat und alles Mögliche, was wir so im Jahresverlauf draußen eingesammelt haben. Und da bin ich immer mitgenommen worden. Das war als Kind vielleicht nicht immer so positiv, ja, aber es war einfach vielleicht auch gerade dieses, keine Diskussion, du bist dabei und auch wenn es kalt ist und regnet. Ich finde, das hat mich wahrscheinlich schon sehr geprägt und man sieht es auch, also ich bewege mich auch sehr natürlich draußen. Und habe dieselben Affinitäten jetzt ja auch zu Blumen und Tieren.
Wo sind Sie aufgewachsen? Also Unterfranken haben wir schon festgestellt. Wo genau?
Ich bin aufgewachsen an der Mainschlawe in Sommerach. Und unsere Streifzüge waren üblicherweise im Steigerwaldvorland. Im Steigerwald, damals hat man noch einen kleinen Hof, der damals zum Gymnasium in Münster-Schwarzach gehört hat, der Winkelhof, das war so ein zentraler Punkt im Steigerwald. Aber auch im Spessart waren wir weit unterwegs.
Da kann man ja auch viel finden, ne? Im Spessart.
Absolut, ja.
Wenn man die richtigen Plätze kennt.
Ja, wir kennen die.
Das denke ich mir, man verrät die ja mit.
Nein.
Und Ihr Vater, diese Affinität zum Wald, war das einen professionellen Hintergrund gehabt? Also war er auch beruflich im Forst unterwegs? Oder?
Na, er hat mir mal erzählt, dass er tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt hat, Förster zu werden. Letztendlich hat er aber nach seiner Bundeswehrzeit entschieden, dass er doch lieber Lehrer wird, weil er gerne Leute ausbildet. Das bleibt ein bisschen witzig, aber ja. Also er hat aber diese Affinität zum Wald immer behalten und das hat er auch heute noch und er macht also lange Touren, der Pilze sammelt, ist er ja 7 bis 9 Stunden unterwegs.
Wow, super. Und ganz früh wahrscheinlich. Ne?
Ja, ja.
Und dann hat er als Lehrer Leute ausgebildet und Sie auch ein bisschen im Wald? Oder war es einer, der geredet hat im Wald? Da gibt es ja unterschiedliche Typen. Also eine will die Ruhe, der andere
ein bisschen. Ja, unterschiedlich. Also wir waren schon eher oft ruhig. Aber natürlich lernt man. Also meine Pilzkenntnis, ne, die war dann ziemlich schnell ziemlich gut, als ich jung war, weil er selber das halt sich erarbeitet hat. Und Baumartenkenntnis, sowas nimmt man halt einfach en passant ein bisschen mit.
Ja. Und Sie haben gerade schon beschrieben, dieser Wechsel der Jahreszeiten, der war für Sie auch spürbar. Also Sie waren jetzt nicht nur ein Herbstwaldgänger, wenn die Pilzsaison so richtig in die Vollen gegangen ist, sondern Sie haben dann auch ein Gespür entwickelt, wie der Wald sich verändert im Verlauf
natürlich,
der Jahreszeit.
Natürlich, ja, oder sagen wir mal die Landschaft an sich. Ja. Man war einfach sehr viel draußen unterwegs.
An was erinnern Sie sich besonders? Welche frühen Eindrücke von den Jahreszeiten kommen da hoch?
Naja, schon auch vor allem der Herbst, also gerade diese Übergangszeit, wenn das Laub dann bunt war, aber auch wenn es schon abgefallen war, diese nebligen Novembertage im Buchenwald, das sind schon einfach ja, Erlebnisse. Und bei uns um die Haustür rum sind es jetzt eher diese ja, eichengeprägten Mittelwälder, wie ich es jetzt auch in Seilershausen habe. Und die haben mich irgendwie, die ziehen mich an.
Der Wald, beim Stichwort Schule waren wir ja gerade schon, Ihr Vater als Lehrer ist ja auch so eine Schule für die Sinne, ne? Wenn man da unterwegs ist, voller Gerüche, Geräusche, vielleicht auch mal Geschmäcker, wenn man mal was probiert oder ja. Ich finde, man schaut da auch ganz anders hin, also Sie sehen auch, wenn man im Wald unterwegs ist, inwiefern erinnern Sie vielleicht diese Ausflüge mit dem Vater auch so ein bisschen als Schulstunden für die Sinne?
Ja, vielleicht unbewusst eher, aber es ist sicherlich so. Also man nimmt ja den Wald einfach so wahr, wenn man dann rausgeht und das erinnert einen manchmal so Geruch-Cocktails, die einen einfach zurückversetzen in eine gute Zeit. Also das ist sicherlich so, aber eher unbewusst, würde ich sagen. Also wir haben da keine Geruchs- und Geschmacksschulungen.
Aber das steckt wahrscheinlich in einem drin. Ja. Ich glaube, gerade so Geruchseindrücke, die bleiben auch extrem lang haften.
Ja, also besonders der Bärlauch im Frühjahr.
Ja, stimmt, genau. Ja, den sammeln wir auch gern. Genau, da machen wir dann immer Butter mit meinen Kindern zu Hause. Pilze auch ein bisschen. Holunderblüten sammeln wir noch nicht. Haben Sie auch gesammelt?
Ja, alles. Ja. Alles, was die Landschaft hergibt.
Und Sie haben vorhin, glaube ich, Feldsalat auch.
Ja, das war
das. Das hätte ich jetzt mit dem Wald, ehrlich gesagt, als Laie nicht.
Der ist nicht im Wald gewesen, sondern draußen auf den Feldern, aber es war immer in Waldrandnähe. Also dieses draußen unterwegs sein, vor allem bei der Kälte, ne? Den holt man ja, wenn es richtig knackig ist.
Wenn dann die Atemwolken zu sehen sind.
Genau, und die Hände schmerzen.
Jetzt sind Sie ja sozusagen auch ein bisschen in der Position, anderen den Wald zu vermitteln, die Liebe zum Wald? Oder inwiefern gehört es zu Ihrer Arbeit dazu, diese Vermittlungsarbeit?
Ist schon wichtig. Also ich meine, da gibt es zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist tatsächlich die berufliche Ausbildung. Also wir haben auch immer gerne Praktikanten, Studierende bei uns, denen man direkt auch das Fachliche versucht weiterzugeben. Also ich selbst habe das sehr genossen. Ich hatte immer sehr gute Ausbilder. Und versucht es auch so jetzt an Jüngere weiterzugeben. Und das andere ist so ein bisschen natürlich die Öffentlichkeit. Das nehme ich auch wirklich gern wahr. Wird aber unterschiedlich wahrgenommen oder angenommen. Also wir haben jetzt auch zum Beispiel im Mai eine kleine Reihe von Fortbildungen für Waldbesitzer geplant gehabt und da war das Interesse null.
Null? Ja. Okay, woran könnte es liegen?
Ja, ist vielleicht das falsche Thema gewesen, die meisten.
Was war es denn für ein Thema?
Waldbauschulung, also wie man mit Wäldern umgeht, dass man die gut bewirtschaften kann. Problem ist ja oft, dass Waldbesitzende nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Wald tun sollen, außer ein bisschen Brennholz raussägen. Dabei könnten sie da wirklich auch mehr draus formen. Und da war das Interesse nicht ganz so hoch. Also die wollen dann lieber Motorsägenkurse und Seilwindenkurse, ne? Also praktische Sachen. Und da konnten sie sich wahrscheinlich nicht viel drunter vorstellen.
Ah, vielleicht kommt es ja noch. Ja. Vielleicht tragen wir ja mit der Sendung auch ein bisschen dazu
vielleicht,
bei.
Vielleicht, ja.
Der Wald, das ist ja so faszinierend an diesem ja, Ökosystem, was da alles mit drin steckt. So viele verschiedene Facetten, die auch mit ihm verbunden werden, auch ja, kulturhistorisch. Mhm. Und eine Facette, die dazugehört, gerade wenn wir über Kindheitstage sprechen, kann ja auch ein bisschen dunkel sein. Also der Wald so als so was Unheimliches oder Bedrohliches in Märchen und Sagen. Haben Sie als Kind den Wald auch mal als unheimlich empfunden?
Ich kann mich tatsächlich an keine Situation erinnern.
Die Liebe zum Wald ist schon in Kindertagen wesentlich geworden für Daniel Kraus. Ja, so entwickelt durch gemeinsame Streifzüge mit dem Vater, ne, im Steigerwald, im Spessart. Aber dass aus so einer frühen Liebe dann auch echt eine lebenslange Begleiterin wird, in ihrem Fall ja auch noch Beruf und Berufung, Profession, da muss schon ein bisschen was passieren und zusammenkommen. Wissen Sie noch, wann und wie in Ihnen die Entscheidung gereift ist, dass Sie auch beruflich in den Forst rein wollen und da bleiben?
Eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig. Also es war auch nicht so, dass ich das irgendwie gut recherchiert hätte und geplant hätte. Also ich hatte immer schon diese Affinität zur Biologie. War auch schon in, ja, vielleicht in Schulzeiten, was man heutzutage manchmal vielleicht ein bisschen ein Nerd bezeichnen würde. Ja.
So einer, der sich gut in Dinge reinarbeiten kann.
Ja, Zoologie, ne, war so ein großes Thema bei mir. Und dann
konnten Sie dann irgendwelche obskuren Tiere auf Latein? Oder?
Natürlich.
Natürlich.
Ich habe in der 5. Klasse schon einen Vortrag über die Tapire gehalten.
Echt? Oh, super. Ja.
Aber es ist dann eigentlich auch aus meinem Fokus ein bisschen verschwunden. Und ich wusste, wie vielleicht alle junge Menschen, erst eine ganze Zeit lang überhaupt nicht, was ich machen will. Dann habe ich nach meinem Zivildienst wieder überlegt, ja, Biologie könnte eine Richtung sein. Und dann habe ich durch Zufall mal von Forstwissenschaften in Freiburg gehört. Und dann hatte ich, ehrlich gesagt, beide Bewerbungen ausgedruckt und unterschrieben und habe mich dann mehr oder weniger so Zufallsprinzip dafür entschieden, doch lieber den Umschlag mit der forstlichen Bewerbung in den Postkasten zu werfen.
Was wäre die andere? Biologie?
Biologie, genau. Ja. Aber in Berlin.
In Berlin, genau. Freiburg und Berlin,
ja, beides, ja, tolle, ja. Also ich wollte nicht nach München. Ich wollte entweder nach Freiburg oder Berlin, weil da auch meine Frau oder damalige Freundin schon war. Und habe mich praktisch im ersten Semester, das war ein komplettes Praxissemester im Wald mit den Waldarbeitern. Und das hat mir also unheimlich gut gefallen. Und dann ging das Studium richtig los und das war eigentlich eine tolle Zeit in Freiburg. Es war auch schon damals sehr international ausgerichtet. Ich habe aus der Zeit noch Kontakte zu ganz vielen Kollegen in Europa, die damals den allerersten internationalen Master gemacht haben. Und damals wollten wir natürlich auch sowas Tolles wie ein Master haben, weil Diplom klang irgendwie so ein bisschen komisch. Ne? Mittlerweile bin ich aber ganz froh, dass ich noch das Diplom habe. Das ist schon auch eine ganz gute Ausbildung.
Ja,
ja, und dann war einfach die Vielfalt im Studium war toll. Ja? Und das Leben in Freiburg sowieso.
Ja, Freiburg ist eine wunderschöne Stadt. Und Sie haben ja mit dem Schwarzwald so ein mögliches Forschungs- und Arbeitsgebiet auch gleich direkt vor der Haustür.
Ja, der Schwarzwald ist toll, weil er einfach von der Rheinebene bis hoch auf 1400 Meter Höhe eigentlich eine unheimliche Vielfalt an Wäldern bietet, ohne dass man weit fahren muss. Und dann das Dreiländereck Schweiz, Frankreich, das haben wir weitlich genutzt.
Was hat denn das für einen Stellenwert oder auch Image gehabt, dieses Forststudium, Forstwissenschaften zu der Zeit, als Sie angefangen haben? War das so ein In-Studium? Gab es da viel Zulauf oder war das eher randständig und dann haben gesagt, warum machst du denn das? Oder?
Ja, das fanden die meisten ein bisschen komisch. In Freiburg hatten die Förster aber eigentlich einen ganz guten Ruf, als vor allem als Party-People, die immer so in grünen Pullovern rumhüpfen. Aber es war eigentlich eher schon damals schon auch eher ein Randstudiengang. Nicht unattraktiv, aber es gab nicht so viele, die das gemacht haben.
Und Ihr Vater fand es aber wahrscheinlich gut?
Ja, fand es, glaube ich, ganz gut.
So als Waldmensch?
Ja.
Und Sie haben die Vielfalt im Studium gerade schon angesprochen. Mhm. Sie haben dann ein Thema so ein bisschen für sich entdeckt, das sehr wichtig ist mittlerweile, nämlich das Thema Wald und Feuer. Wie sind Sie denn da drauf gekommen?
Das ist eine reine Zufallsgeschichte. Also, da waren im Hörsaal mal wieder so Aushänge für Kurse. Und ich habe dann eben dieses Seminar Feuerökologie gelesen. Und
Feuerökologie?
Sie hieß das, genau. Mhm. Da gab es damals in Freiburg einen Professor Goldammer, der war mehr oder weniger europaweit einzigartig in dem Fach, hat das aus den USA mitgebracht, das Fach. Und der hat es angeboten und ich war einer von zwei, die sich dafür interessiert haben. Dann hat er einem das aber zu klein für ein Seminar, dann hat er uns mal das Wochenende in eine Hütte mitgenommen, weil er mit seinem Team einen kleinen Retreat hatte. Und da haben wir auch einen Vortrag gehalten und dann kam also die Idee auf, dass man ja vielleicht auch eine Studententruppe aufbauen könnte, die sich da ein bisschen spezialisiert. Letztendlich waren wir zu sechst, er war immer sehr gut im Geld besorgen, hat Gelder vom Auswärtigen Amt besorgt und hat uns da eine tolle Ausbildung neben der Uni finanziert. Also ich war zum Beispiel 3 Monate in Sibirien, andere Kollegen waren in den USA, um einfach mal so das Feuermanagement von der Pike auf zu lernen. Und das hat sich dann über die Jahre immer so studienbegleitend aufgebaut.
Über Ihre mannigfaltigen Auslandserfahrungen muss man ja sagen, wird man noch ausführlich sprechen. Sibirien ist eine frühe Station gewesen, da kamen noch viele andere dazu. Sie haben gesagt, ja, zwei Studenten haben sich gemeldet auf diesen Aussagen, Wald und Feuer. Das heißt, damals, wir sprechen wahrscheinlich über die 90er, oder?
Nee, das war schon ganz früh in 2000. Also würde ich sagen, es war 99, 2000.
War aber dann vermutlich noch nicht so in aller Munde, dieses Thema, wie jetzt. War das noch nicht so abzusehen, dass das so ein heißes Thema im wahrsten Sinne werden wird?
Aus der Sicht von Herrn Goldammer damals sicher. Aber
er hat's schon gewusst.
Die Leute wollten das damals auch nicht unbedingt hören und das ist doch Quatsch und das soll in den USA machen und im Mittelmeer. Ne?
Hat nichts mit uns hier zu tun.
Genau.
Was hat Sie an diesem Thema gereizt?
Also am Anfang fand ich es einfach nur faszinierend, dass nochmal ein neues Feld der Ökologie auftaucht, das ich vorher noch nicht durchdacht hatte. Und je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto mehr hat es bei mir Türen aufgemacht. Ja, weil man einfach nochmal ganz anders über Prozesse in der Natur nachdenkt. Ja, die einfach über das hinausgehen, was man so wahrnimmt, dass einfach die Natur immer so ein steter grüner Prozess ist. Also diese Störung, dass die so essentiell ist in der Natur, das hat damals schon was mit mir gemacht. Ja.
Ja, lassen Sie uns mal durch diese eine Tür vielleicht an der Stelle mal durchgehen. Mein Wald und Feuer, ich als Laie denke natürlich an Waldbrand, an Zerstörung. Das ist eine Facette bestimmt davon.
Ja.
Aber was gibt es noch für welche?
Also es gibt natürlich die Wirkung von Feuer, die durchaus auch positiv in Ökosystemen sein kann. Natürlich nicht überall. Es gibt Ökosysteme, die sind hervorragend an Feuerstörungen angepasst. Aber auch die Zerstörung kann dazugehören. Es gibt Ökosysteme, die brauchen die Zerstörung für die komplette Erneuerung. Und das ist schon für mich ein wichtige Erkenntnis, dass auch das bisschen Tod und Sterben zur Natur dazugehört.
In welchen Gegenden sieht man das zum Beispiel?
Naja, also zum Beispiel Gegenden, in denen es lange Rückkehrintervalle von Feuer gibt. Also einfach nicht alle 30 Jahre mal ein kleiner Waldbrand auftaucht, sondern vielleicht nur alle 100 Jahre, aber dafür komplett zerstörend ist und das ganze System auf Null sitzt. Und das sieht man auch in vielen Wäldern, zum Beispiel Westküste der USA, da ist es durchaus eigentlich von Natur aus so vorgesehen. Und übrigens auch die kanarische Kiefer wäre von ihrer Ökologie genauso gebaut, dass sie ja eigentlich komplett niedergebrannt werden kann und einfach von vorn diese Wälder wieder aufbaut. Das ist also ein Zyklus, der durchaus natürlich ist, wo sich auch viele Arten dran angepasst haben.
Das heißt, in diesem Thema Wald und Feuer steckt eigentlich ganz viel drin übers Leben an sich, ne?
Ja, aber auch über die Kultur. Also ich habe nochmal einen komplett neuen Blick auf viele Aspekte meines Forststudiums werfen können. Auch gerade Feueranwendung, ja, wie es in den Tropen durch den Brandwanderfeldbau passiert. Also ja, dann der schädliche Aspekt, wenn er dann auf größerer Fläche auftaucht.
Mann, der sich super auskennt im Wald und sich da oft rumtreibt, mit dem sind wir heute im Gespräch. Daniel Kraus, sind Experte für das Thema Feuer und Wald, haben wir gerade erfahren, seit Studientagen. Sie leiten das Universitätsforstamt in Seilershausen in ihrer Heimat in Unterfranken. Sie haben aber auch schon viel gesehen von der Welt, von den Wäldern da draußen. Denn Sie waren dann in der Vergangenheit unterwegs als sogenannter Feuerökologe. Der Begriff ist schon mal gefallen. Was macht denn ein Feuerökologe? Worum geht es da genau? Wie kann man das beschreiben?
Ja, es ist natürlich ein bisschen eine Lehnübersetzung aus dem amerikanischen Fire Ecology und ist nicht vielleicht ganz so präzise, was das alles umfasst. Also manchmal könnte man ja sagen, Feuerphysik wäre das treffendere, weil man einfach sehr viele Eigenschaften von Feuer vor allem erstmal misst. Na, wie schnell ist es, wie lang sind die Flammen, wie heiß brennt das Ganze, wie läuft denn Feuer bergauf und bergab. Aber natürlich dann in der Konsequenz untersucht man die ökologischen Auswirkungen. Also wie schlimm ist ein Feuer, das so heiß brennt, ne, auf den Boden, auf die Vegetation etc. Also das war schon sehr stark im Fokus gestanden. Diese Brücke dann später eigentlich zu dem ganzen Management von Feuer, also das, was man generell vielleicht auch als Waldbrandbekämpfung bezeichnet, das kam eigentlich erst viel später. Die ersten Aktionen, die ich da mit meinen Ausbildern damals hatte, waren tatsächlich eher für den Naturschutz. Wir haben zum Beispiel Heideflächen abgebrannt, einfach da einen Pflegeeffekt in die Vegetation zu bringen.
Also dann Lüneburger Heide zum Beispiel?
Das war in Schleswig-Holstein und teilweise Nordrhein-Westfalen in Naturschutzgebieten. Das haben wir durchaus über mehrere Jahre gemacht. Das ist ein richtig schönes Mosaik entstanden von frisch gebrannten, lang nicht gebrannten und noch nie gebrannten Heiden. Ein toller Effekt für die Artenvielfalt, auch noch in Kombination mit Beweidung. Also da waren unsere ersten Schritte, die wir da einfach ins Feuer mal gemacht haben.
Also logischerweise, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ein kontrolliertes Abbrennen.
Genau, ein kontrolliertes Brennen und dadurch lernt man. Ja? Also wir haben auch immer wieder mal Feuerwehrleute dazu genommen, dass die mal die Möglichkeit haben, mit Feuer zu spielen.
Ja. Aber mein Feuer, das ist ja, das lernt man ja dann auch schon als Kind oder ich habe es meinen Kindern auch beigebracht mit dem Ofen daheim. Das kann wärmen, das ist was Tolles. Sie durften auch immer gleich mitmachen beim Feuer machen im Ofen. Das sind nicht irgendwie so, ich darf da nicht hin, sondern muss mit umgehen. Und wir haben auch den Ofen zum Beispiel nie abgesperrt, das machen ja manche, dass die Kinder nicht hinlangen. Aber wenn sie mal hinlangen, dann langen sie nur einmal hin. Hat er eben diese verschiedenen Facetten. Es ist gefährlich, es kann unkontrollierbar werden. Und dieser Punkt, wo es unkontrollierbar wird, kann man den voraussehen?
Ja, man muss einfach alles tun, dass man die Kontrolle behält. Das heißt, die Grenzenabsicherung ist enorm wichtig. Und da ist einfach das Gespür oder die Kenntnis von Windrichtung, Feuchtigkeit und so weiter halt essentiell. Ja, also keiner würde dann beim kontrollierten Feuer unkontrolliert Feuer einfach in die Heide legen, sondern es gibt natürlich dann vorher schon Zonen, die man gegen den Wind ein bisschen abbrennt, wo das Feuer dann einfach auch auslaufen kann. Und dann kann man spielen.
Ja. Und Sie haben sich viele Gegenden angeguckt in der Welt. Sie haben Sibirien schon gerade erwähnt, während des Studiums, glaube ich, so erster längerer Auslandsaufenthalt. Und Skandinavien kam, glaube ich, auch dazu. Laut Uni Würzburg, diesem Pressetext, den ich natürlich intensiv studiert habe, waren Sie da, um eben feuerbeeinflusste Wälder in Skandinavien und Sibirien kennenzulernen. Erzählen Sie uns mal von diesen Wäldern.
Ja, also diese Taiga-Wälder sind einfach enorm feuergeprägt. Und gerade in Schweden ist die Diskussion groß, ähnliche Entwicklung wie bei uns in Mitteleuropa. Irgendwann kam die moderne Forstwirtschaft und dann war Feuer schädlich und dann musste man das Feuer aus dem Wald raushalten und seitdem haben sich die Wälder enorm verändert. Und in vielen Naturschutzgebieten haben die Schweden eben schon Mitte der 80er Jahre wieder angefangen, das Feuer wieder einzuführen, um die Artenausstattung nicht zu verlieren, um die Strukturen zu erhalten, die eigentlich die dortigen Urwälder hätten. Ja, und dasselbe ist eigentlich in allen Taiga-Wäldern zu beobachten.
Wenn man jetzt über so Wälder spricht, Skandinavien, Schweden, da, also bei mir entstehen da gleich so Bilder im Kopf, so schier unendliche Waldlandschaften, große Dimensionen, große Weite. Wie faszinierend ist es da?
Es ist toll, ja, also da kann man schon sich verlieren.
Im wahrsten Sinne, oder?
Ja, wäre mir fast mal passiert in Sibirien. Echt? Ja. Ich habe nicht mehr zurückgefunden und das war wirklich dann ein Zufallsfund, dass ich meine Spuren wiedergefunden habe. Wir waren zu zweit und mit einem Gewehr unterwegs, um was zu jagen und weil die Landschaft so flach war, wir haben einfach nicht mehr genau gewusst, wo wir hergekommen sind. War ein bisschen haarig.
Und jetzt mal blöd gesagt, Handy?
Da gab es damals. Also ich hatte keins.
War noch zu früh für Handy.
Ja.
Ah ja. Also, aber Sie sind dann auf Ihre eigenen Spuren wieder
Wir haben sie wieder gefunden. Also wir haben versucht, Ruhe zu bewahren und versucht, wieder zu finden, wo wir hergekommen sind. Also,
Besonderer Moment.
Ja.
Hatten Sie auch mal besondere Begegnungen mit Tieren?
Ja, immer wieder.
Immer wieder?
Ja. Ja, also mit Nashörnern in Südafrika, in Nationalparks, wo man normalerweise nur mit dem Auto unterwegs ist, waren wir natürlich zu Fuß. Da ist uns das auch schon passiert. Ja.
Aber auch viele Menschen natürlich, denen Sie da begegnet sind auf Ihren Reisen, sei es in Sibirien oder in Südafrika oder anderswo, China, Iran, wo Sie überall waren, wir werden auch drüber sprechen. Wie beeindruckend war das, eben mit diesen Menschen auch in Berührung zu kommen, die ja auf ihre Art und Weise dann immer mit dem Wald und in dem Wald leben, in ihrer jeweiligen Region?
Ja, das ist natürlich toll. Ja. Also das ist einem vielleicht am Anfang gar nicht bewusst, aber es setzt dann vielleicht auch ein bisschen den Standard, wie man mit Menschen insgesamt umgeht, weil man kennt plötzlich Menschen aus der ganzen Welt und hat direkte Gesichter vor sich und überlegt immer, was würde jetzt der Mensch in der Situation sagen, wenn ich mich vielleicht abfällig über die Kultur äußern würde. Ja? Also das war schon einfach immer gut, dass man viele dieser Menschen kennenlernt. Und war eigentlich fast bisher kein negatives Erlebnis mit Kollegen aus der ganzen Welt dabei.
Beim Stichwort Feuer hat mich in Ihrer Biografie beeindruckt, dass Sie wohl auch so eine spezielle Zusatzausbildung haben zum Fire Manager, also Feuermanager, wenn ich es mal so, also da stecken wohl Fallschirmkenntnisse mit drin und auch ein Sprengschein.
Ja, das war ein bisschen Spielerei, muss ich zugeben. Ne?
Spielerei. Also,
das war damals natürlich auch eine wilde Zeit, wenn man viel mit Feuer spielt. Es ist natürlich so, dass dann Achterbahnfahren langweilig wird. Und dann werden die Hobbys immer extremer. Nein, aber es sind Aspekte, die ich kennenlernen wollte, aber die eigentlich letztendlich in der Praxis nicht zur Anwendung kommen werden, auch wenn sie funktionieren würden. Also man kann mit Sprengstoff zum Beispiel schnell mit einer Sprengschnur Linien sprengen in unwegsamem Gelände.
So Schneisen, um den Waldbrand aufzuhalten dann?
Oder von dort aus ein Gegenfeuer zu zünden, von der sicheren Linie. Und das Fallschirmspringen, das war natürlich jetzt eher ich wollte es kennenlernen. Ja.
Aber das heißt, so ein Fire Manager, der springt dann in einem entlegenen Gebiet, weil so ein mit dem Fallschirm ab, wo ein Waldbrand ist und hat dann Sprengstoff dabei? Oder?
Nicht unbedingt, aber Werkzeug zum Beispiel oder ein bisschen was zum Gegenfeuer legen. Einfach in Regionen, wo es die Infrastruktur wie bei uns nicht gibt. Also zum Beispiel Kanada, USA, Sibirien.
Und es ist da tatsächlich, sind die da im Einsatz?
Die machen das. Ja.
Wo haben Sie die Ausbildung gemacht? War es in den USA?
Nein, oder? Ich hab eine rein russische Ausbildung hinter mir.
War da tatsächlich. Also in Sibirien gemacht?
Mhm, ja.
Wie heißt es da dann? Nee, ich kann kein Russisch, aber egal. Nicht Fire Manager wahrscheinlich.
Nee, das Aviales Ochrana hieß die Organisation, also eine Lufteinheit zur Bekämpfung von Waldbränden. Und ich war da sozusagen Angestellter des russischen Forstdienstes mit 200 D-Mark umgerechnet im Monat.
Und haben Sie vorher schon Kenntnisse gehabt im Fallschirmspringen oder gar nicht? Und wie war es?
Ja, war gut. Also ich habe kein Problem mit Höhen. Also es waren auch Übungen mit aus dem Helikopter abseilen, aus mehreren Höhen in die Bäume und sowas. Ne? Also das war schon spannend. Ne? Aber ich war damals auch unheimlich fit.
Sind Sie jetzt ja auch noch. Man sieht es nicht, aber fit. Ja. Aber für mich wäre das nichts mit den Höhen, sich da irgendwie abseilen im Baumkronen hinab. Wie groß ist die Chance, dass Sie diese Ausbildung im Universitätsforst in Seilershausen brauchen werden?
Ich glaube, die geht vielleicht nicht ganz gegen Null, aber ich vermute, dass ich sie so nicht brauchen werde. Auch weil wir in Deutschland gar nicht die Struktur haben, dass ich als Forstverantwortlicher wirklich diese Waldbrandbekämpfung durchführe. Weil bei uns ist das gesetzlich klar geregelt, wenn es brennt, kommt die Feuerwehr.
Er kennt den Steigerwald und den Spessart, den Wald bei Seilershausen, den kennt er natürlich auch. Daniel Kraus, der Leiter des Universitätsforstamtes dort im Landkreis Haßberge, eine Außenstelle der Uni Würzburg. Aber wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Als Feuerökologe hat er Wälder auf fast allen Kontinenten gesehen und studiert, in Skandinavien und Sibirien. Da waren wir gerade schon, und jetzt gleich setzen wir unsere kleine Waldweltreise fort und machen zum Beispiel Station in Buchen-Urwäldern in Japan, vielleicht auch mal im Iran, oder in tropischen Wäldern in Costa Rica und Venezuela. Und wir sprechen auch darüber, wie diese Eindrücke aus aller Welt dazu beitragen können, um unsere Wälder in Bayern hier fit zu machen für die Zukunft.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Eine Reise durch Wälder dieser Welt unternehmen wir heute mit einem kundigen Reiseführer, dem Waldexperten Daniel Kraus. Und jetzt in Stunde 2 von Habe die Ehre, da machen wir gleich noch ein paar internationale Stationen. Aber wir kehren auch zurück in die unterfränkische Heimat von Daniel Kraus. Wir schauen uns um im Forst der Universität Würzburg, für den ist er verantwortlich. Und wir schauen uns ein paar von den Projekten genauer an, die da laufen im Uniwald bei Seilershausen. Da geht es zum Beispiel darum, welche Konzepte können den Wald widerstandsfähiger machen gegen Wasserarmut, gegen Hitze von oben und Schädlinge von unten. Und es geht auch darum, wie man den Spagat schaffen kann zwischen Naturschutz und wirtschaftlichen Interessen. Daniel Kraus, schauen wir noch ein bisschen weiter über den Tellerrand oder über den Waldrand sozusagen. In die Buchenurwälder in Japan oder im Iran zum Beispiel, auch das sind Stationen, die Sie besucht haben als Feuerökologe, als Wissenschaftler. In einem Text der Uni Würzburg von Ihrem Arbeitgeber, der Ihre Auslandsstation bisher so zusammenfasst, da sind die beiden Stationen Buchenurwälder, Japan und Iran so in einem Atemzug genannt. Wie ähnlich sind sich diese Buchenurwälder in Japan und im Iran tatsächlich, oder haben die jeweils so ihre ganz eigene Ausprägung?
Ja, die sind sich schon ein bisschen ähnlich. Allerdings sind es zwei verschiedene Buchenarten. Mhm. Also in Japan ist eine ganz andere Art, und die geht es praktisch um einen recht großen, zusammenhängenden Buchenurwald im Norden Japans, der sehr ungewöhnlich ist. Da kommt nämlich eine Baumart kaum vor, heißt auf Japanisch Shii. Und die wird genutzt, um den Shiitake-Pilz zu kultivieren. Und weil die da nicht vorkommt, war das Interesse an diesem Wald für die Bevölkerung anscheinend relativ gering. Und deswegen hat sich dort dieser Buchenurwald relativ lang gehalten. Und im Iran reden wir da von der Orientbuche, die ja auch bei uns sehr weit ins Areal eigentlich vordringt, bis nach Europa, die durchaus auch Ähnlichkeit mit unseren Wäldern hat, aber eben ein paar Baumarten mehr beherbergt außer der Buche.
Beim Stichwort Urwald, also Buchenurwald, da kommen natürlich bei mir so Vorstellungen hoch von ungezähmtem Wachstum, ohne großen Einfluss des Menschen. Zweitens stelle ich mir da alte Bäume vor, in diesem Fall eben Buchen. Inwiefern trifft es zu?
Naja, sicher. Also was man bei Buchen-Urwäldern vielleicht sagen muss, viele werden überrascht, dass sie in manchen Aspekten sich gar nicht so groß unterscheiden von unseren alten Wäldern. Mhm. Also eher auf den zweiten Blick könnte man das erkennen. Das ist natürlich einfach, die Buchen-Urwälder wurden in ihrem Wachstum, in ihrer Entwicklung nie unterbrochen. Und pendelt sich das natürlich auf einem sehr hohen Niveau ein, was da an Biomasse steht. Aber es ist gar nicht so hoch, wie man erwarten könnte. Ja? Also es ist halt ein stetes Werden und Vergehen. Auch da spielen Störungen eine Rolle. Es ist natürlich ein sehr viel höherer Totholzanteil zu finden. Und die Bäume sind natürlich älter, weil sie eines natürlichen Todes sterben dürfen.
Ja? Mhm. Wir haben ja auch Buchenwälder bei uns in Bayern, also Spessart zum Beispiel. Mhm. Haben die noch irgendwas gemeinsam mit den Urwäldern in Japan, die Sie da erlebt haben?
Ich finde es immer sehr schwierig, die Erkenntnisse
so zu übertragen
direkt, weil es einfach unterschiedliche Voraussetzungen sind. Also wir reden ja hier in ganz Westeuropa eigentlich großflächig über Wälder, die wir seit im Prinzip Jahrtausenden nutzen.
Ja, ja.
Ja, und auch wenn wir sie jetzt dann die Natur überlassen und sie stilllegen, werden das andere Wälder sein. Ja? Also das wird sich vielleicht auch irgendwann in langer Zeit auf so einem Niveau einpendeln, aber es sind einfach grundsätzlich sehr unterschiedliche Grundvoraussetzungen.
Da eben die Frage der Übertragbarkeit, ne? Aber es ist wahrscheinlich, stelle ich mir vor, auch ein interessanter Punkt, wenn man so viel unterwegs ist in der Welt, wie Sie und war und so viel gesehen hat. Ja. Was kann man da mitnehmen?
Ja, also es sind, glaube ich, eher Elemente. Also es ist weniger die Behandlung. Also es gibt ja Kollegen, die sagen, es muss alles so laufen wie im Urwald. Das wäre natürlich manchmal toll. Ja? Man würde sich auch viele Prozesse sparen. Das ist auch ein ökonomischer Aspekt, aber so läuft es nun mal nicht. Aber es gibt viele Elemente im Urwald, die wir durchaus wieder zurückbringen können in unsere Wirtschaftswälder. Also da bin ich sehr geprägt eben von dem Konzept, das der damalige Betriebsleiter in Ebrach, der Bayerischen Staatsforsten, entwickelt hat, mit sehr viel Totholz, Biotopbäumen.
Ist das das sogenannte Trittsteinkonzept?
Genau, genau. Mhm. Das ist eigentlich meiner Meinung nach mit das beste Konzept, was es da auf dem Markt sozusagen gibt. Und das orientiert sich auch sehr stark an diesen Altwald- oder Urwald-Elementen.
Kann man es dann sagen, dass Sie versuchen, so das Beste aus beiden oder aus allen Welten zusammenzubringen?
Naja, sicher. Also ich meine, wir reden ja bei uns auch von mittelalten und teilweise auch mitteldunklen Wäldern. Also es sind keine Extreme. Und dementsprechend ist natürlich auch bei uns die Artenausstattung oft so ein bisschen mittel. Mhm. Ja, die ist nicht unbedingt überall sehr schlecht, ja, aber sie ist auch nicht top. Ja. Und wenn man das vergleicht eben zum Beispiel mit Urwäldern und den Standard da setzt und sagt, warum kommen die Arten bei uns nicht mehr vor, dann kann man vielleicht das eine oder andere Element wieder rückführen und den Arten auch wieder eine Heimat bieten. Und das ist genau auch der Fokus bei uns im Universitätswald. Wir haben zum Beispiel im Vergleich zum Steigerwald jetzt eher nicht so gute Artenausstattung. Also die ist eher so mittelgut. Ja? Weil das liegt auch historisch bedingt daran, dass etwa vor 60 Jahren eine kleine Modernisierungswelle durch den Uniwald gelaufen ist. Man hat vor allem die alten, nicht mehr zeitgemäßen Eichenwälder weggehackt und hat versucht, die aufzuforsten. Hat alles nicht geklappt zum Glück. Ja. Also das Laubholz hat sich wieder durchgesetzt. Mhm. Aber auf etwa 50% der Fläche haben wir jetzt sehr junge Wälder, also die etwa nur 60 Jahre alt sind. Und die sind jetzt für die meisten Arten uninteressant. Und da setzen jetzt Forschungsprojekte an, wie man diese mittelalten Wälder aufwerten kann, also auch für die Artenvielfalt.
Gehen wir nochmal ein Stück weiter in unserer kleinen Weltreise. Als gerade die Musik gelaufen ist, weil Sie haben so viele Stationen absolviert, habe ich Sie mal gefragt, was finden Sie eigentlich so die interessanten Punkte, die ich noch ansprechen soll oder kann? Und da ist zum einen Chile gefallen, also Südamerika, und was war die andere Station? Indien. Mhm. Ja, fangen wir mal in Südamerika an, in Chile.
Also ich habe einfach meine Diplomarbeit in Chile geschrieben, ja. In einem kleinen Forstbetrieb, so klein war gar nicht. Ja.
In oder über
Nein, in Chile. Mhm. Ja, habe also dort auch ein Projekt betreut zu heimischen Baumarten, wie die sich lichttechnisch verhalten. Das heißt auch, was lernt man aus ihrer Lichtökologie, wie kann man die waldwirtschaftlich behandeln. Da ist relativ wenig Kenntnis gewesen zu der Zeit in Chile. Mit der Konsequenz, dass man die Wälder einfach immer im Kahlschlag geerntet hat und dann mit Plantagenarten aufgeforstet hat. Und
also immer bei Null wieder angefangen.
Genau. Mhm. Ja. Und diese tolle Artenausstattung in den naturnahen Wäldern, die wollte man doch jetzt irgendwann mal nutzen, und dann muss man irgendwann einen Ansatzpunkt finden. Und das geht eben nur, indem man die Baumartenökologie ein bisschen besser versteht. Ja, also ich fand das Land toll. Ich hatte schon immer eine ganz starke Südamerika-Affinität, habe ich heute noch, auch meine Frau. Allerdings hat sich damals nicht ergeben. Ich wäre vielleicht dort geblieben oder wieder zurückgekehrt, hat sich nicht ergeben. Aber das ist sicherlich ein Platz, wo ich immer wieder zurückkehren werde.
Das wäre auch so eine Frage, die ich mir notiert habe, wenn man so viel rumgekommen ist. Ob Sie da vielleicht mal an irgendeinem Punkt waren, wir sind ja wieder zurückgekehrt, zum Glück für uns, nach Unterfranken in Ihre Heimat, aber gab es da, war Chile oder Chile so ein Punkt in der Welt, wo Sie gesagt haben, hier finde ich es so gut, hier können die eigentlich auch bleiben?
Also ich wäre in Chile geblieben. Ja, meine Frau fand es nicht so gut.
Und dann noch Indien, also ein bisschen andere Ecke, Riesenland, auch in aller Munde, aus ganz vielen Gründen, wirtschaftlich auch im Kommen und industriell. Wie sieht es da mit den Wäldern aus? Verbindet man jetzt, also ich als Laie würde jetzt Indien nicht unbedingt mit Wäldern in Zusammenhang bringen?
Also es gibt natürlich sehr viele Wälder, sehr vielfältige Wälder in Indien. Allerdings macht man sich große Sorgen um die Wälder Indiens. Es gibt natürlich auch durch das steigende Bevölkerungswachstum schon hohen Druck auf die Wälder. Aber ich habe da auch viel gelernt über, sagen wir mal, westliche Perspektiven, die durchaus nicht immer übertragbar sind.
Die also, wir mitbringen dann ins Land.
Wälder sind degradiert, ne? Also auch der indische...
Degradiert in dem Fall heißt...
Keine Bäume oder nicht genügend Bäume, also das heißt sehr stark auf die Holzwirtschaft
abgestellt. Keine gescheiten Wälder.
Genau, das sind taugt nichts.
Keine Zeug, schönen ne? Wälder, ja. Ja. Mhm.
Und da waren wir mal unterwegs mit einem, ja, sagen wir mal, multidisziplinären Team.
Mhm. Ja, also Leute, nur, die sich mit verschiedenen Sachen auskennen?
Genau, also nicht nur Ökologen oder Baumfreunde, sondern tatsächlich auch mal Ethnobotaniker und Soziologen und Bodenkundler. Haben wir uns mal so eine Landschaft angesehen und das war wirklich so, also erstaunlich. Die Leute vor Ort hatten überhaupt nicht das Gefühl, dass ihre Wälder degradiert sind. Im Gegenteil, für die waren die Wälder hochfunktional. Die hatten 80 verschiedene Nutzungsarten angegeben, Medizinalnutzung und ja, alle möglichen Dinge, die man so normal nicht auf dem Schirm hat. Oder Nebennutzungen, Beeren, Essen, mhm. Bidi, Zigaretten. Ja, und dadurch, um diese ja, Leistungen zu erreichen, werden die Wälder eben so behandelt, wie sie sind. Und Holz war für die nicht im Fokus. Ja? Und mhm. das ist eigentlich nur unsere Perspektive gewesen, dass die Wälder nichts sind. Ja?
Also unser Blick sozusagen sieht wenig Bäume ja, und sagt ja. Schlechter Wald. Ja. Und die Leute, die da leben, die haben ganz ausgefeilte, ganz ausdifferenzierte Nutzungen, wie sie mit der Natur, die sie umgibt, umgehen.
Ja, so war es bei uns ja auch. Ja. Also mhm. genauso hat es bei uns ausgesehen und wir sind da so geprägt, weil wir vor 200 Jahren uns eingebildet haben, wir müssten jetzt wieder funktionierende Holzwerkstätten haben.
Es mhm. ja. wäre so ein Unterschied, in dem, auf den Sie gestoßen sind, auf Ihren Reisen rund um den Globus, so im Verhältnis zwischen Mensch und Wald, also wie Menschen hier und anderswo ihrem Wald begegnen und mit ihm umgehen. Gibt es auch sowas wie so eine Konstante, was Verbindendes, auf die Sie immer wieder gestoßen sind, egal in welcher Ecke und in welchem Wald dieser Erde Sie gerade unterwegs waren?
Ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es ist natürlich aber der verbindende Gedanke immer, dass es irgendwas mit Wald zu tun hat. Na, sei es eine Savanne mit Waldinsel oder bis zum dichten Regenwald im Amazonasgebiet. Also ich habe zu mir zum Beispiel schwer, mich für Wüsten zu begeistern. Ja. Ja, aber alles dazwischen, wenn es noch irgendwas mit Bäumen und Wäldern zu tun hat, dann finde ich das faszinierend. Und für mich gibt es da auch keinen hässlichen Wald oder was weniger Wertvolles. Ich finde das einfach interessant.
Habe die Ehre auf Bärheimat. Ist bei Ihnen, bei mir im Studio ist Daniel Graus. Er leitet das Forstamt der Universität Würzburg. Herr Graus, nach unseren und Ihren Stationen in aller Welt sind wir im Landeanflug auf Unterfranken. Wir schauen mal wieder in den Universitätsforst bei Seilershausen im Landkreis Haßberge. Ein Schatzkästchen, ne, wie wir es vorhin genannt haben. Ein Wald mit einer großen Vielfalt an Baumarten, die, Frage, anderswo in bayerischen Wäldern noch nicht so ausgeprägt sind wie bei Ihnen im Forst, oder?
Also das ist natürlich auch ein bisschen die Gunst des Standortes. Ja, wir mhm. befinden uns bei uns ja hauptsächlich im Muschelkalk und da gibt es einfach mehr Baumarten. Von der Nährstoffausstattung, das ist auch, da ist Seilershausen, sagen wir mal, nicht der einzige Ort. Das ist in Unterfranken sogar relativ verbreitet, diese Baumartenvielfalt. Und dann kommt natürlich die historische Nutzung dazu. Diese Mittelwaldnutzung, die immer sehr stark auf das Laubholz abgestellt war, hat es begünstigt, ne, dass die Wälder einfach ein bisschen vielfältiger sind als anderswo. Aber was halt einfach das Schöne ist, man kann sich den Wald anschauen, wie ihn vielleicht viele in Bayern jetzt gerne hätten. Mhm. Im Zuge des sogenannten Waldumbaus guckt man ja, auf welche Baumarten denn im sich stark verändernden Klima resilienter wären.
Also widerstandsfähiger.
Genau. Und da muss man vielleicht nicht unbedingt dieselbe Bodenausstattung haben. Aber man kann sich mal anschauen, wie schaut es denn aus, wenn da Kirschen und Elsbeeren zwischen den Buchen und Eichen wachsen.
Mhm. Also der Wald von morgen ist bei Ihnen anzugucken, jetzt schon.
Genau. Also wir werden natürlich sehen, ob unser Wald fit genug ist für morgen.
Ob es
also
auch der Wald von übermorgen ist, Fragezeichen.
Genau. Also dann. Es mhm. ist, ne, von den Klimaprognosen her könnte es sein, dass auch die Baumarten, die wir jetzt haben, da nicht mehr alle mitspielen werden. Aber es ist die Vielfalt, glaube ich, die bei uns vor allem halt die Chance erhöht, dass der Wald ganz gut durchkommt.
Also diese Artenvielfalt ist wichtig, weil sie das Risiko minimiert, oder?
Genau. Also wir müssen auch sagen, also unser Wald ist ja deswegen noch lange nicht gesund. Ja? Mhm. Also auch in Seilershausen haben wir mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Stichworte des Eschentriebsterben. Ja? Also 6% unserer Bäume sind Eschen. Und da verlieren wir gerade leider sehr viele. Und das tut uns sehr weh. Mhm. Neue Krankheiten, wie zum Beispiel ja, die Rußrindenkrankheit beim Ahorn, breiten sich aus.
Wie heißt die?
Die Rußrindenkrankheit.
Rußrindenkrankheit.
Ja, das kennen viele Waldbesitzer aus Unterfranken mittlerweile nur zu gut, die den Bergahorn hinwegrafft.
Also die Zeiten des Bergahorns sind auch?
Zumindest hat er ein hohes Risiko. Ja.
Mhm.
andere Baumarten wie die Eiche scheinen manchmal zu schwächeln, zumindest in den richtig heißen Gebieten. Und auf die setzen wir alle immer noch extrem. Also eigentlich kann man sagen, bis auf Feldauern und Wildbirne, die immer grüne Blätter haben und immer gesund ausschauen, sehen wir die Schäden schon bei allen Baumarten. Das ist einfach so.
Ja? Also alle sind so ein bisschen Sorgenkind.
Alle sind ein bisschen kränklich. Aber
und die einen mehr, aber die anderen weniger.
Genau, ja.
Und ganz viel die Fichte halt. Also werden wir noch Fichten haben in 20, 30 Jahren im Baum, im Wald?
Wird nicht aussterben, aber sie wird ihre Dominanz verlieren. Also wir haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr viele Fichten, vielleicht noch 2%. Die werden auch nicht ganz verschwinden. Es wird, die verjüngen sich ja auch immer wieder. Ja? Und dann werden sie bei uns ja auch nicht weggemacht. Ja? Aber sie spielen einfach keine Rolle mehr.
Ja? Also den Fichten macht ja meines Wissens vor allem der Borkenkäfer zu schaffen. Und ich habe auch gelesen bei Ihrer Arbeit in dem Forstbetrieb in Oberfranken, bei den Staatsforsten, wo Sie vorher waren, da war das ein Riesenthema, das Fichtensterben. Können Sie mal das Ausmaß sozusagen oder die Drastik beschreiben?
Naja, da haben wir im Prinzip im Jahr etwa 200.000 Festmeter Holz nur wegen Borkenkäfer machen müssen. Und man fragt sich dann, ja gut, wenn er die Fichten dann wegmacht, ja, dann was ist der Unterschied? Der Unterschied ist einfach, dass man beim Fichtenborkenkäfer oder den Fichtenborkenkäferarten halt noch etwas erreichen kann, indem man die Bäume relativ schnell aus dem Wald abtransportiert, weil man den Brutraum für die Käfer reduziert. Also aufhalten tut man das Fichtensterben nicht, aber man kann es über doch mehrere Jahre strecken. Und das haben wir, glaube ich, schon ganz gut geschafft mit dem Konzept bei den Staatsforsten. Das spielt jetzt in Salzhausen keine Rolle mehr.
Ja? Ja, also ja. Da haben sie mit dem Fichtensterben jetzt nicht
das
so.
Das ist durch.
Das ist durch, ja. Das Thema, der Drops ist gelutscht sozusagen. So ist es. Aber wie bitter ist dieser Drops dann? Also sieht man das dann nur professionell oder geht es einem auch ein bisschen an die Nieren?
Naja, also die Fichtenwälder tun mir jetzt da, die liegen mir jetzt da nicht so ganz am Herzen. Ja? Also prinzipiell versuchen wir den Wald immer zu erhalten. Ja, also je mehr einfach Überschattung und Beschirmung auf der Fläche ist, desto besser für den Gesamtwald ist es. Wir haben jetzt halt schon ein paar Freiflächen bekommen. Zum Glück steht da immer schon ein bisschen was drunter. Aber es ist trotzdem ungünstig für den nachwachsenden Wald, wenn da kein Schutz mehr oben drüber steht. Wirtschaftlich ist natürlich die Fichte, das muss man einfach sagen, auch durchaus noch wichtig. Ja? Also wir können rein durch Laubholz nicht ganz so gute betriebswirtschaftliche Ziele verfolgen. Ja? Und das ist schon auch ein Aspekt, der nicht nur was mit Geldgier zu tun hat, sondern einfach, wie sich so ein Betrieb trägt. Und das betrifft ja viele Privatwaldbesitzer.
Geben Sie uns doch mal einen Eindruck, welche Baumarten bei uns, bei Ihnen im Uniforst vielleicht jetzt schon da sind, die wir künftig noch mehr sehen werden? Und inwiefern sind da auch welche dabei, die wir jetzt so vor 10, 15 Jahren noch gar nicht auf der Rechnung hatten?
Ja, sicher. Also bei uns in Salzhausen oder in vielen Muschelkalkstandorten in Unterfranken, die meisten kennen das, findet man viele Elsbeeren, mal den Speierling, aber auch gerade den Feldauern. Und der Feldauern, der wurde, glaube ich, schon immer eher so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, weil er vielleicht auch nicht überall so schöne Baumformen annimmt. Das tut er zum Beispiel in Salzhausen. Das ist auch besonders bekannt, die Herkunft. Und das ist eine Baumart, die wird sicherlich in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber auch die Elsbeere. Wobei man eben auch gerade bei der Elsbeere gerade so ein bisschen leichtes Schwächeln erkennt. Das muss man mal im Auge behalten. Aber die wird ja auch gerade weitgehend empfohlen für Waldbesitzer. Die wird auch gut gepflanzt. Und wir verkaufen ja auch viel Saatgut in Salzhausen. Das ist ja einer unserer wichtigsten Standbeine. Und gerade die Herkunft Salzhausen ist weit nachgefragt. Ja, also ist auch eine besonders gute.
War das jetzt ein kleiner Werbeblock?
Nein, das ist sogar eher gefährlich, weil jetzt viele Leute bei uns in den Wald gehen und die Sachen mitnehmen.
Das wollen wir nicht. Sie haben gerade schon so dieses Stichwort Sonneneinstrahlung auch schon angesprochen, die Beschirmung von oben. Ich stelle mir vor, dass Sie vielleicht auch so ein bisschen ausprobieren, bei sich im Uniforst in Projekten. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, um den Wald vor der heftigen Sonneneinstrahlung zu schützen, widerstandsfähiger zu machen gegen so lange Phasen mit starker Sonne, ohne Regennachschub? Was für Konzepte gibt es da?
Also Konzepte gibt es eigentlich in der Schublade jetzt da nicht wirklich welche. Also es sind viele Dinge, die man da zusammen denken muss. Und wir schauen deswegen auch über viele Forschungsprojekte uns Aspekte an. Und ich denke, also eine Richtung, die wir auf jeden Fall ansteuern, ist, wir wollen die Wälder schon möglichst geschlossen halten, mit einer vielfältigen Struktur. Das heißt, dann soll ein unteren Zwischenstand da sein, der einfach eine gewisse Kühlung, ein bestandes Innenklima verursacht.
Ja. Also so ein Klima, Innenklima des Waldes.
Genau, sozusagen. Das ist wichtig. Ja. Mhm. Andererseits haben wir aber das Problem, dass wir ja auch Licht brauchen.
Mhm. Ja. Sonst wächst ja nichts.
Sonst wächst nichts. Also viele Baumarten, die bei uns eben gut wachsen, das sind lichtabhängige Baumarten und keine Schattentoleranten wie Buche und Tanne. Und da muss man eben das Licht sehr dosiert geben. Und das Konzept muss dann sein, dass wir sehr kleinflächig vorgehen. Ja, also immer kleine Lücken schaffen, die aber dann auch wirklich starke Einstrahlung zulassen und dafür den Rest des Waldes eher mal geschlossen halten. Das heißt aber nicht, dass wir da nichts tun. Ja? Das heißt, dass wir da oft nur kleine Eingriffe machen, also wirklich sehr dosiert vorgehen, um einfach auch diese Fülligkeit zu erhalten. Weil sonst, wenn man nichts tut, dann schließt sich irgendwann mal alles zu einer Schicht zusammen. Die Bäume, die im Unterstand stehen, die sterben irgendwann ab, weil sie nicht mehr genug Licht haben. Und dann wird es ein einschichtiger Bestand. Ja, so ist die natürliche Entwicklung.
Die einen suchen Erholung und Zerstreuung im Wald. Andere suchen vielleicht Pilze oder eine Mountainbike-Strecke. Es gibt die Waldbewirtschaftung, Holzeinschlag. Es gibt die Holzrechtler, die Jägerschaft, die Belange des Naturschutzes und der biologischen Vielfalt. Also Daniel Kraus vom Uniforstamt in Seilershausen, ein riesiges Bündel an Interessen. Auch an Interessensgruppen, die mit so einem Wald verknüpft sind. Sie haben ja mit diesen Interessensgruppen zu tun bei Ihrer Arbeit. Wie schwierig ist es denn da, so einen Spagat zu schaffen und Verbindungen herzustellen zwischen den einzelnen Interessen?
Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig.
Ist nicht so schwer, also, das ist gut.
Eigentlich sind auch die Konfliktfelder gar nicht so groß, wie man meint. Das liegt meinerseits daran, dass die Leute bei uns den Wald jederzeit betreten dürfen zur Erholung. Das wird auch getan und die Beschwerden, dass unsere Wege nicht geeignet wären, das hält sich jetzt eigentlich in Grenzen.
Weil es ja doch ein paar Totholzprojekte gibt bei Ihnen. Da kommen da keine Anrufe. Der ist so unaufgeräumt, der Wald.
Das kann schon
mal
passieren.
Kommen nicht mal durch.
Das kann schon passieren, dass die Leute nicht ganz so zufrieden sind, wie der Wald aussieht. Meistens nehmen die Leute aber den Wald, ehrlich gesagt, gar nicht so wahr. Das ist einfach die Spaziergekulisse. Und wenn da keine großen Schäden durch die Forstmaschinen entstanden sind und der Weg einigermaßen begehbar oder befahrbar ist, dann sind die eigentlich zufrieden. Ja. Also was sie natürlich wahrnehmen ist, wenn sie da regelmäßig sind, wenn sich was verändert, wenn zum Beispiel dann jetzt die Fichten alle weg sind und da sich die Landschaft verändert, aber damit kommen die meisten Leute klar. Konflikte, dass jetzt sich zum Beispiel Mountainbiker oder Fahrradfahrer und Spaziergänger in die Quere kommen, sind mir jetzt eigentlich bei uns im Wald jetzt nicht so bekannt. Ja. Und bei uns ist es ja so, dass das freie Betretungsrecht prinzipiell auf der ganzen Fläche herrscht. Das heißt, durch Naturschutzbelange gibt es da ein Wegegebot. Aber von der Waldseite aus dürfen die Leute durchaus die ganze Fläche nutzen. Beim Fahrradfahren und Reiten sagt man ja vom Gesetzgeber her, auf geeigneten Wegen. Gibt eigentlich bisher auch keine größeren Konflikte. Die Mountainbiker suchen sich man gern mal einen Trail, der eigentlich so nicht vorgesehen ist. Aber auch da habe ich jetzt auch keine größeren Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind ja auch keine Waldpolizei.
Das sind gute Nachrichten. Ne? Man spricht ja so ein bisschen manchmal auch vom sogenannten Besucherdruck im Wald. Ich meine, spätestens über Corona-Pandemie wollen wir eigentlich gar nicht mehr reden, aber das war ja so ein Effekt.
Ja, aber das war ja
dass,
toll.
Ja, dass viele Leute sich den Wald wieder erobert haben als Erholungsraum. Ist ja eigentlich was Positives.
Ist
ne?
was Positives und vor allem, ich glaube, dass das insgesamt eine sehr, sehr gute Entscheidung war, den Wald oder die Landschaft für die Leute zugänglich zu halten. Mhm. Ja, also Freunde von uns in Spanien, die waren in einer kleinen Wohnung eingesperrt, während bei uns die Leute schon spazieren gehen und Fahrrad fahren dürfen. Also das hat, glaube ich, auch wirklich viel bewirkt und auch, das ist ja auch ein gesundheitlicher Aspekt, wenn die Leute sich viel draußen bewegen dürfen. Also hat auch volksgesundheitlich sehr positive Auswirkungen. Nein, das Einzige, was man wirklich sagen muss, was man spürt, ist, dass einfach die Menschen im Wald schon eine deutliche Müllspur hinterlassen.
Eine Müllspur?
Ja, das ist schon wirklich irre, wie viel den Leuten aus den Taschen fällt.
Ja. Hoppla die Hoppla und dann wird es nicht... Ist es was Sie merken, was Sie im Uni wollen?
Ja.
Man geht immer von sich selber aus und möchte mich jetzt nicht besonders toll darstellen, aber das ist ja irgendwie, wenn man öfters mal unterwegs ist beim Wandern, ist ja so ein ehernes Gesetz, dass man sein Zeug halt mitnimmt.
Und das sehen leider nicht alle so. Ja.
Also
manchmal kriegt man die Sachen auch schön hingestellt.
Zum Einsammeln
zum
dann.
Einsammeln. Manchmal liegt es dann einfach im Gebüsch. Ja. Aber es sind auch die Müllentsorgung im Wald an sich, das scheint die Leute sehr zu reizen.
Also dass man da seinen Schutt ablädt.
Ja, Schutt, Bauschutt, Autobatterien, Reifen, ganze Küchen. Ja. Da ist es manchmal sogar ganz gut, wenn man dann die Schubladen aufmacht, findet man manchmal die Adresse der Besitzer.
Oh yeah, okay. Ja.
Aber ja, generell sind die Leute da irgendwie, lädt der Wald ein, auch die Sachen einfach dort zu lassen. Mhm. Und das halte ich schon für ein bisschen.
Aber man denkt doch gerade, dass wir Deutschen mit Mülltrennung und allem, dass wir gut erzogen sind mittlerweile, dass man seinen Mist bei sich behält oder dahin tut, wo es hingehört.
Ja, also seit ich im Wald unterwegs bin, hat also mein Bild des umweltfreundlichen Deutschen einen deutlichen Knacks bekommen.
Was ich gehört habe, ist, dass auch Gartenabfälle ein Problem sein können, aus biologischen Gründen. Warum denn?
Naja, also erstens ist es prinzipiell erstmal verboten. Ja? Ja. Also Müllentsorgung im Wald ist verboten und das ist auch der Rasen.
Jetzt wurscht, ob es eine Küche ist egal, oder mal Rasenschnitt.
Ja. Und das Risiko, das einfach bei Gartenabfällen dabei ist, ist einfach die Ausbreitung von Pflanzen, die nicht in den Wald gehören. Mhm. Also viele Neophyten, die uns auf großer Fläche Probleme machen, sind ja genauso irgendwann mal in den Wald gekommen.
Also Neophyten, da steckt dieses Neu drin, das Neo. Das heißt, das sind Pflanzen, die neu reingebracht werden, auf welchem Weg auch immer. Und die da eigentlich dann erstmal alles, oder was heißt alles, vieles in Unordnung bringen können.
Also das kann ein sehr großes Problem sein. Also das Himalaya-Springkraut ist so ein Beispiel, obwohl das zumindest noch durch die Blüten einen gewissen Insektenvorteil hat. Aber auch der Japan-Knöterich, der sich an Bächen entlang ausbreitet, der ist genau durch solche Gartenabfälle einfach in die Landschaft gekommen und verdrängt heimische Pflanzen, weil er einfach konkurrenzstark ist, weil einfach niemand sich bisher an die Pflanze angepasst hat. Ne? Also auch an Konkurrenz.
Wie heißt denn das, die Pflanze, die so ähnlich aussieht wie Raps? Wissen Sie das zufällig? Ich habe es jetzt gerade nicht parat, aber da war vor kurzem so eine Aktion, wo das rausgerupft wurde an den Straßenrändern und wo auch der Aufruf war, man soll das dann bitte, also wenn man es bei sich im Garten hat, bitte Knolle rausreißen und dann nicht in der Biotonne entsorgen, weil es ja dann auch wieder in den Kreislauf kommt, sondern im Hausmüll dann. Aber das sind auf jeden Fall Themen, mit denen Sie konfrontiert sind, mit Neophyten, mit neu eingeschleppten Pflanzen.
Also wir haben zum Glück da jetzt nicht ein großes Problem, aber wir wollen natürlich nicht, dass es irgendwann kommt. Also den meisten Menschen ist das nicht bewusst, ja, dass das eigentlich tatsächlich nicht so günstig ist. Die sagen, ja, Rasenschnitt im Wald ist doch sogar was Gutes. Ne? Ja. Ich dünge den Wald vielleicht noch, aber das ist leider nicht so. Ja.
Also die Regel, wenn man sich im Wald aufhält, nichts hinterlassen.
Wäre schon gut. Ja. Ich meine, wir haben natürlich auch hausgemachte Probleme im Wald. Also wir haben ganz viele Zäune, die irgendwann entsorgt werden müssen. Ja. Also auch da bauen sich bei uns oft Haufen auf, die wir irgendwann mal wegfahren müssen. Auch von früher her. Ne. Also früher haben auch unsere Waldarbeiter oder die Förster ihre Hinterlassenschaften im Wald, also wie oft wir noch alte Bierflaschen im Wald aus den 60er Jahren finden, das ist schon erstaunlich. Ja? Brotzeitbier.
Gerade so von Interessen und Interessensgruppen rund um den Wald, haben wir es gerade davon. Lassen Sie uns noch kurz über Wirtschaftlichkeit und Naturschutz sprechen. Also Uni Würzburg ist ja Arbeitgeber, die wollen, dass da auch ein bisschen was rumkommt. Durch Holzverkauf zum Beispiel.
Klar.
Haben Sie da gute Karten auf dem Holzmarkt mit dem, was Sie zu bieten haben?
Ja, es ist natürlich sehr mühsam durch diese Kleinteiligkeit. Also wir können jetzt nicht einfach große Mengen Fichtenholz einfach verkaufen, sondern wir haben eben große Holzartenvielfalt. Und das ist schon auch viel Rennerei und viel Herumtelefoniererei mit Kunden, dass sie Kleinstmengen nehmen.
Aber das Kleinstmengen klingt dann auch nach Spezialanwendungen.
Genau.
Was könnte man sich da vorstellen?
Das sind zum Beispiel, haben wir einen Kunden, der uns der Hainbuche kauft, um da so Klavierhämmer draus zu sägen, die dann auch durchaus international in hochwertigen Pianos verbaut werden.
Also könnte sein, dass in der Elbphilharmonie
bestimmt,
was aus dem Seilershauser Uniforst zum Klingen kommt.
Könnte sein.
Welche Rolle spielen so Weinfässer, Whiskyfässer?
Das ist eine relativ großes, sogar noch eher ein wichtiges Sortiment. Also wir verkaufen zum Beispiel unsere Eichen oft einmal im Jahr über eine sogenannte Submission. Da legen wir das Holz auf und dann gibt es eine verdeckte Versteigerung. Und da haben wir einen hohen Anteil französischer Fasskäuferkunden.
Ja, aber die Ehre auf Bierheimat. Wir drehen noch eine letzte Runde im Universitätsforst bei Salershausen zusammen mit dem Leiter vom Forstamt dort im Landkreis Haßberge, mit Daniel Kraus. Herr Kraus, Sie haben bestimmt viele Projekte am Laufen, so viel Zeit haben wir nicht. Aber ich will noch eins rauspicken, von dem Sie mir gerade während die Musik lief erzählt haben. Da geht es um ein Wasserrückhaltebecken. Und Wasser und Wald ist ja ein sehr wichtiges Thema. Was geht es bei diesem Rückhaltebecken? Hat es auch was mit Hochwasserschutz dann zu tun?
Genau, es ist also ein bisschen von verschiedenen Ebenen her gedacht. Also wir haben natürlich einerseits das Problem, dass Wasser im Wald knapp wird. Und es gibt eben ja nicht nur den wettergetriebenen Klimawandel, sondern auch noch einen landnutzungsgetriebenen Klimawandel. Das heißt, alles, was wir hausgemacht verursacht haben durch unsere Erschließung, die Wege, die Gräben, leiten wir ja Wasser konstant aus dem Wald nach draußen. Also Wasser, das eigentlich wir selber brauchen könnten, schenken wir anderen. Und die wollen das nicht unbedingt immer. Ja? Zum Beispiel in Form von Überschwemmungen. Ja, ist ein kleines oder ein Projekt entstanden, das die Geografie der Uni Würzburg jetzt initiiert hat. Ein kleines Dorf sozusagen jetzt mit, das immer wieder mal über oder unter Überschwemmungen leidet, die aus dem Wald, einem kleinen Bach kommen. Da versuchen wir das jetzt ein bisschen abzupuffern, indem wir so eine Kaskade von 5 ja, sehr organisch eingefügten Wasserrückhaltebecken oberhalb eingebaut haben, wo wir etwa 500 Kubikmeter Wasser einen Spitzenabfluss auffangen können.
Welches Dorf ist denn das?
Das ist Wagenhausen, gehört zu Theres. Ja, und da ist halt einfach wichtig, dass das ist also nicht einfach nur ein Wasserrückhaltebecken, sondern wir haben versucht, den Bachlauf natürlich zu belassen und nur an der Seite diese Becken mit einzubinden, dass das Wasser überlaufen kann. Und gleichzeitig hat es natürlich einen unheimlich positiven Effekt auf unseren Wald, weil überall da, wo Wasser steht, wird es auch vor Ort verdunstet und kann auch vor Ort wieder abregnen. Man sagt ja so 60% des Niederschlags, wenn teilweise wirklich wieder vor Ort abgeregnet.
Also da mehrere Fliegen sozusagen mit verschiedenen Klappen, die sie da schlagen. Einerseits Hochwasserschutz, ist ja auch ein Riesenthema zurzeit, und dann eben der Wassermangel. Also dass man das Wasser, was da ist, dahin bringt, wo es gebraucht wird, so ne? Wo es keine Schäden anrichtet.
Das ist eigentlich der Schlüssel, ja.
Ist, inwiefern könnte das was sein, was so ein bisschen auch übertragbar ist auf andere Gegenden?
Das müssen wir überall tun. In der Landwirtschaft, im Wald, überall. Wir haben einfach vor 20 Jahren vielleicht nicht wirklich ein Wasserproblem gehabt und deswegen war uns das egal. Man hat dann nicht drüber nachgedacht. Und jetzt sehen wir, dass das durchaus relevant sein kann. Und jetzt müssen wir halt überlegen, wie wir das erstmal technisch lösen. Wir haben ja einfach viele Gräben entlang der Wege. Da kann man das Wasser einfach immer wieder zurück in den Wald leiten. Und da muss einfach mal so ein Wasserkonzept für so einen ganzen Wald her.
Und jetzt dann demnächst schon am besten, ne?
Ja, am besten gleich anfangen. Also wir machen das auch so bei jeder Wegepflege, sobald ein Bagger da ist, um den Graben zu putzen, dann machen die gleich Wasserabschläge und kleine Tümpelchen. Und dann entstehen da über die Zeit einfach immer mehr von diesen Wasserrückhaltebecken. Weil die sind natürlich auch nicht umsonst, ne? Das Baggern kostet auch ein bisschen Geld.
Wir haben vorhin schon ein bisschen Ihre Vermittlungsarbeit auch angesprochen, jetzt in der letzten Runde. Mache ich ja immer auch gerne so ein bisschen einen Ausblick nach vorn. Jetzt haben wir es mit diesem einen Projekt schon gemacht, was gerade passiert, was für morgen wichtig werden kann. Wenn man mal so Ihr Veranstaltungsprogramm vom Uniforstamt ins Spiel bringen, steht da demnächst was ins Haus oder was steht da ins Haus, wo Sie sagen können, das könnte die Leute draußen interessieren, kommt doch mal vorbei.
Ja, also wir haben konkret, finden jedes Jahr die Deutschen Waldtage statt. Die sind dieses Jahr wieder vom 13. bis zum 15. September. Und da werden wir auch im Rahmen der Deutschen Waldtage 2 Veranstaltungen anbieten. Einmal am Freitagnachmittag und einmal einen Waldspaziergang Sonntagmorgen. Also das kann man mal im Auge behalten. Es sind noch keine Ankündigungen raus. Das diesjährige Thema ist ja Wald und Wissen. Und deswegen werden wir auch da den Uniwald prominent platzieren.
Sie haben ja vorhin von einem Angebot erzählt für Waldbesitzer und Besitzerinnen, wo die Resonanz nicht ganz so gut war. Müssen Sie da manchmal auch noch ein bisschen mehr trommeln oder die Türen sind nicht so offen, die Sie da einrennen mit Ihrem Angebot? Oder?
Das war organisiert über die Forstbetriebsgemeinschaft, also der direkte Kontakt eigentlich zu den Waldeigentümern und Waldbesitzern, aber das war vielleicht einfach das falsche Angebot. Auf der anderen Seite haben wir durchaus einige Exkursionsanfragen über andere Forstbetriebsgemeinschaften, die unseren Wald sehen wollen und da sind wir auch immer wieder offen. Und das ist auch, glaube ich, das richtige Format, dass die Leute einfach mal schauen, wie funktioniert bei uns diese Laubwaldbewirtschaftung und welche anderen Standbeine haben wir denn.
wenn man ihren Wald sieht, im Idealfall dann noch angeleitet oder begleitet von Ihnen zum Beispiel oder von Leuten aus Ihrem Team, sieht man dann auch Ihre Lieblingsbäume bei Ihnen im Wald?
Einige zeige ich durchaus, ja.
Ja? Machen Sie uns mal ein bisschen Lust. Gibt es einen oder den Baum, den Ihnen am meisten am Herzen liegt, oder sind es mehrere?
Also es gibt natürlich die eine dicke Else.
Die dicke Else?
Ja, das ist eine sehr, sehr große Elsbeere mit etwa 80 Zentimeter Durchmesser. Also es ist schon ein mächtiger Baum. Das ist sicherlich der meist fotografierte Baum bei uns im Forstbetrieb,
echt schön,
den auch schon mein Vorgänger immer jedem vorgeführt hat. Ja, das ist einfach ein toller Einstieg immer in unseren Wald, aber wir haben eine ganze Reihe von anderen dicke Wildbirnen, die man so woanders vielleicht nicht kennt.
Haben die alle so schöne Namen wie die dicke Else?
Nicht alle, aber können wir uns noch ausdenken.
Wie alt ist denn die?
Das wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich etwa 150 bis 200 Jahre.
Und das waren sie für heute, die 2 Stunden habe die Ehre rund um die Welt des Waldes mit Daniel Kraus, dem Leiter des Universitätsforstamts Seilershausen. Herr Kraus, ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Arbeit, was Sie da tun im Wald und für den Wald. Noch viele Projekte mit vielen Erkenntnissen und gutes Händchen beim Vermitteln und viele inspirierende Erlebnisse im und mit dem Wald, im In- und Ausland. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier und ich finde es immer toll, wenn man mal den Wald auch so präsentieren kann, und würde mich freuen, wenn sich vielleicht die ein oder andere Forstbetriebsgemeinschaft dafür interessiert. Wir sind da offen für Exkursionen, haben immer wieder Leute da und bieten gern mal ein kleines Exkursionsprogramm an.
Super. Ich hoffe, das ist angekommen und das Ganze ja auch international. Sie haben gerade noch gesagt, vor kurzem waren Inder da von der Uni. Also Sie haben wirklich Leute aus aller Welt und jeder, der das hört da draußen, ob aus Indien oder aus Franken oder aus Oberbayern oder woher auch immer, ihr seid willkommen. Und zum Ausklang habe ich noch ein Zitat, auf das bin ich gestern gestoßen. Das finde ich sehr schön. Das kommt von einem Dichter, der heißt Khalil Gibran, und es lautet: Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt. In diesem Sinne, Ade aus Würzburg, Ihr Jochen Bobser.